Okay, Jesaja 54. Für mich eins der schönsten Bücher im Alten Testament mit all den anderen. So ein Aber Jesaja ist deswegen so besonders, weil dass das Neue Testament im Alten Testament ist. Ja. Wir kriegen durch Jesaja ein tieferes Bild in unseren Herrn, den wir so lieben, Jesus Christus, so ein, als im Neuen Testament. Wir sehen, wie er gefühlt hat, wir sehen, wie er berufen wurde, wie er sich selbst beruft, wie er sich selbst erklärt. Die Kreuzigung ist so detailliert dazu finden, so ein, der Plan von Gottes Liebe, von dem Liebesplan, den er hat für uns Menschen, so ist da so detailliert beschrieben und erklärt. Du erkennst da Vater, wo er sich selber offenbart und sagt, er weint auf seinem Thron, der Schöpfer, der noch im Zorn ist über die Menschheit, und trotzdem guckt er sein Volk an, das den Rücken kehrt von ihm, so, und er weint, sagt er. Er weint auf seinem Thron. So stellt man sich seinen Schöpfer selten vor, ne? Und doch gibt er uns das Bild. In Jesaja erkennst du, wie natürlich Gott ist, obwohl er so übernatürlich ist, ne? Also, dass er sich sehnt, sich ausstreckt, sondern dass er nicht einfach nur bestimmt und regiert sondern dass er Gefühle hat, ne? Und du siehst, wie er sich selbst entblößt dort. Ne? Mehr als wir Menschen das untereinander manchmal tun. Ne? Und ich liebe diesen Gott. Und in Jesaja, durch Jesaja jetzt, dass wir Vers für Vers durchgehen und Kapitel für Kapitel, verliebe ich mich noch mehr in meinem Herrn Jesus, weil er hunderte Jahre davor schon gesagt hat, was er leiden wird, auch nur aus Liebe. Weil er uns wieder haben möchte. Weil er, der Schöpfer sich sehnt nach seinen Menschen, nach seinem Geschöpf. Weil er mit uns zusammen sein will, nicht um zu regieren, sondern um zusammen zu sein. Wir werden heute sehen, dass er sich als Ehemann bezeichnet. Und ich weiß nicht, wenn ich in die Welt gucke, dann ist die Ehe das Innigste, was ein Mensch haben kann mit jemandem. Es ist ein Bild für den Himmel, es ist ein Bild für die Beziehung mit Gott, die wir haben. Und er selber nimmt dieses Bild für sich und uns. Ich meine, ein Mann, der eine Frau sagt, ich will dich heiraten, ne, mein Leben lang, bis ich alt bin, stinke und dann sterbe, werde ich dein kleiner Stinker sein, ne? Und du meine Stinkerin. Ne? Ein Mann, der sich dazu entschließt und diesen Bund eingeht und die Frau, die es macht, das ist das Größte, was wir jemand schenken können als Mensch. Ne? Und für uns zählt das Versprechen noch. Einmal ja gesagt heißt für immer ja. Ohne Wenn und Aber. Ne? Warum? Weil Gott einmal ja sagt zu uns, ohne Wenn und Aber, für ewig. Ne? Und das ist schön. Jeder, der Jesus sein Leben gegeben hat und gesagt hat, ja, ich will dich heiraten. Ich will mein Leben lang mit dir zusammen sein. Ich will ein Fleisch werden mit dir, eins sein. Auf ewig. Ich will dir nachfolgen. Ich will dir vertrauen. Jemand, der dem neuen Bund, diesen Ehebund mit Gott eingegangen ist, der ist sicher und fest, weil selbst wenn wir untreu sind, Gott bleibt treu. Du siehst das bei einem anderen Propheten, Namen vergessen, wo Gott halt sagt, hey Prophet, geh ins Bordell, ne? Hosea, schnapp dir eine Prostituierte und heirate die. Ne? Warum? Weil ihr das mit mir macht und ich das mit euch. Also tu's, Sohn. Und er geht. Und ein krasser Mann, oder? Würde ich nicht machen. Sohn, aber er, Wahnsinn. Ich meine, dieser Mann Gottes glaubt Gott und vertraut ihm, dass wirklich alles zum Guten dient. Ne? Und er geht und er heiratet eine Prostituierte und sie rennt weg, sie betrügt ihn. Sie will nicht treu bleiben, sie kann nicht treu bleiben. Und Gott sagt, renn hinterher und hol die wieder zurück. Und er geht wieder zur Prostituierten und sagt, so, ich will dich bei mir haben, komm wieder mit. Weißt du, und Hosea muss fühlen, wie Gott sich fühlt. So ein, genauso geht es dem Schöpfer. Er hat uns gemacht. Er hat uns geliebt von Anfang an. So ein, aber wir sind diese Prostituierten. Wir sind die, der ein Mann nicht reicht. So, wir sind die, die mehr haben wollen, die nicht glücklich sind. Ne? Und wir rennen weg von Gott. Aber er kommt immer wieder zurück und nimmt uns nach Hause. Ne? Sein Versprechen steht und ich bin froh, weil selbst wenn ich noch so ein Dödel bin, ein Dummkopf oder sonst was, noch so fleischlich oder was auch immer, er kann das Versprechen nicht mehr wegnehmen. So, er hat den Bund gemacht. Tja, aber er wusste auch, wer ich bin, ne? Und wer ihr seid. So, von daher, ich mag das Lied, das wir gerade gesungen haben. Sei doch ruhig und weiß es. Sei überzeugt davon. Sei nur ruhig. Ne? Und warte, weil ich bin doch da, ich komme. Ne? So, weißt du, so müssen wir unseren Gott kennen. Und dann können wir ohne Furcht durchs Leben gehen. Ne? Und selbst wenn alles dunkel ist, wir wissen, da ist Licht. Wir wissen, es kommt was Gutes bei raus. So, also lasst uns jetzt mal anfangen zum Jesaja 54. Eigentlich wollte ich nur sagen, ich mag Jesaja, so, aber gut. Wir werden wahrscheinlich nicht weit kommen heute. Freue dich. Freue dich, du Unfruchtbare, die du nicht geboren hast. Brich in Jubel aus und jauchze, die du nicht in Wehen lagst. Denn die Vereinsamte, die wird mehr Kinder haben als die Vermählte, spricht der Herr. Es ist eine Schande in der Kultur gewesen, ne, keine Kinder zu kriegen. Ne. Bedeutet nicht nur, dass man keine Kinder hat, sondern bedeutet auch, dass der Name ausstirbt, dass der Stamm zu Ende ist, dass man niemanden hat im Alter, der für einen sorgt. So, es spielt so viel mit rein. Ne. So, es war eine Scham und es war eine Schande und es war eine Qual, es war wirklich ein Leid. Ne? So, und, aber Gott sagt hier, du bist die Glückliche. Ne? Wir werden gleich sehen, warum. In Galater hat der Paulus das aufgegriffen, wer will, kann es aufschlagen. Galater 4, Vers 27. Im Grunde geht es darum, diese Vereinsamte hier, das sind die Heiden. Das ist, sind die Heidenchristen und die Judenchristen. Das himmlische Israel, das Zion, das Volk Gottes, ne, das was aus dem Geist geboren ist. So, ne. Und Paulus nimmt das Bild hier und sagt, ja, das seid ihr. Und ihr seid unfruchtbar gewesen und vereinsamt, so, aber Gott hat euch erwählt und genommen. Ne. Ist voll schön, hier geht's um uns. Okay? Vers 2. Erweitere den Raum deines Zeltes und dehne die Zeltdecken deiner Wohnung aus. Spare nicht. Spann deine Seile weit aus, befestige deine Flöcke. Ja. Und das ist so schön, weil es gab ein Zelt, dieses Zelt der Begegnung. Ne? Dieses Zelt, das durch die Wüste ist mit Israel aus Ägypten ins verheißene Land. Dieses Zelt, was im verheißenen Land stand, wo Gottesdienst gefeiert wurde. Ne? So, und Gott sagt hier, dieses Zelt macht größer. So, weil es kommt ein großes Volk, es kommt mehr dazu und das sind wir. So, und ich finde es so schön, dass Gott zwar Israel hat, die Juden als sein Volk, so, aber trotzdem dieser Bund für uns alle gilt. Ja, da können wir Danke sagen. So, Gott hat uns in sein Zelt genommen und jetzt feiern wir alle zusammen Gottesdienst. Also lass uns weiterlesen. Vers 3. Denn zur Rechten und zur Linken wirst du durchbrechen und dein Same wird die Heidenvölker besitzen und sie werden verlassene Städte bevölkern. Fürchte dich nicht, denn du wirst nicht beschämt werden. Schäm dich nicht, denn du sollst nicht zu Schanden werden, denn du wirst die Schande deiner Jugend vergessen und an die Schmach deiner Witwenschaft wirst du nicht mehr gedenken. Denn, ja vielleicht, ich finde es so schön, weil das trifft auf uns zu und manchmal vergessen wir das. Ne? Ich sag's mal so, wer zu viel auf seine dunkle Seite guckt, auf sein Fleisch, auf das, was nicht Liebe ist, was nicht Gott ist. Wer zu sehr auf seine Schwachheit guckt, der schämt sich nur noch. Ne? Ich kenne das. Wenn ich nur sehe, wie schlecht ich bin, wie viel Sünde ich tue, wie schwach ich bin, ich schäme mich irgendwie. Ne? Ich schäme mich, vor Gott zu kommen und freimütig, fröhlich zu preisen. Ich schäme mich für viele Sachen. So, ne? Ich bin bedrückt und ich bin belagert. Ich habe Angst. Ich habe Angst, ob Gott noch weitermacht mit mir oder sonst irgendwas. Ne? Aber Gott lehrt uns genau das Gegenteil zu tun. Er sagt, sieh nicht auf die Dunkelheit, sondern sieh aufs Licht, auf mich. So, er sagt, fürchte dich nicht, schäm dich nicht. Vergiss das, was hinter dir liegt. So, hör auf damit, dich selbst zu bemitleiden. So, sondern guck auf die Stärke, die du hast, und das bin ich. Jesus ist unsere Stärke. Ne? So wie Paulus gesagt hat, wer kann mir irgendwas armen Menschen helfen? Oder wer kann mich retten? Ne? Weil ich ständig das tue, was ich nicht tun will. So, ne? Das bedeutet, ich kenne es gut, du guckst dir selber zu, nicht die Liebe zu sein. Ne? Du guckst dir dabei zu und denkst so, so, ne? Hör auf, so, aber du guckst zu und du kannst dich nicht wehren. Und Paulus ging es genauso und er sagt, ja, das ist meine Schwachheit, aber wer kann mich retten? Und er sagt, ja, Jesus Christus. Ne? So, jetzt freue ich mich meiner Schwachheit, rühme ich mich meiner Schwachheit, so, weil er meine Stärke ist. Und da ist der Blick auf einmal geändert. Da lebt man im neuen Bund, im neuen Testament, von neuem geboren, mit dem ich weiß, wer du bist und was du getan hast. Paulus sieht seine Schwachheit und er ist auch Mensch, aber er lässt nicht zu, dass die Dunkelheit ihn übermannt, so, sondern er guckt auf Jesus Christus und er sagt, ich bin rein, mir ist vergeben. Das sagt er auch mit diesem Bild vom Läufer. Ne? Ja, ich falle hin, aber ich stehe gleich wieder auf und guck nicht mehr zurück. Ich vergesse es einfach, als ob nichts war und renne weiter. Jesus hat es gesagt, tut Buße und dann tut's nicht mehr. Und ihr seid rein. Ne? Das ist eine Glaubenssache und ich muss das annehmen für mich. Ich meine, ich werde immer weiter sündigen oder schwach sein oder ich bin halt ich, Sünd. Aber ich muss mich deswegen nicht mehr schämen, sondern ich habe es überwunden, diese Sünde. Weißt du, und wer auf Jesus guckt, auf dieses Licht und auf diese Schönheit, die er ist, ne? So, auf diese Treue und auf diese Stärke und auf diese Reinheit und auf seine Treue und Gnade und Barmherzigkeit. Ich will gar nicht mehr sündigen, Sünd. Ich will das nicht. Ich will immer mehr zur Liebe werden, immer mehr zu ihm werden. Ne? So geht es uns allen. Der Heilige Geist, der uns redet und sagt, hey, ich habe was Besseres für dich. Ich möchte das ersetzen. So. Und ich werde dich dorthin führen, aber der Weg ist lang. Aber folg mir, guck auf mich. Wir müssen auf Jesus sehen und wer seinen Blick wegwindet, der hat die Liebe schon verlassen. So. Weil in unserer Schwachheit wird es nie Kraft geben und nie Erlösung. Deswegen müssen wir glauben, so, dass Jesus uns vergeben hat in allem. Und dann werden wir nicht mehr furchtsam sein. So, schäm dich nicht und fürchte dich nicht. Vers 5. Denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Herr der Herrscher ist sein Name und dein Erlöser ist der Heilige Israels. Er wird Gott der ganzen Erde genannt. Hier ist Jesus drin. Ne? Wer ist unser Bräutigam? Jesus. Unser Ehemann, der da oben unser Haus baut. Und ich freue mich auf die Flitterwochen, wie auch immer die aussehen werden. Ne? Und das ewige Leben mit ihm zusammen. Er baut für uns alle dort gerade was Gigantisches. Ne? So ein, und ich will nach Hause. So ein, und er baut das und denkt an uns. So ein, unser Ehemann, unser Verlobter sitzt da oben neben dem Vater und er bittet für uns die ganze Zeit. Er betet für dich und für dich und für dich und für uns alle, Sohn. Weißt du, Jesus Christus selber tritt für uns ein, Sohn. Und das ist was Schönes. Das ist das, wo wir hier unten sind. Und obwohl wir es noch nicht sehen, dürfen wir es annehmen und dürfen uns freuen, Sohn. Ich habe jemanden, selbst wenn alle mich verlassen würden, und selbst wenn meine Engel, die mich beschützen, weggehen, oder selbst wenn keine Ahnung, was passiert, so, ne? Ich weiß, einer steht da oben und tritt für mich ein. Einer ist immer da, der auf mich aufpasst und der mich nicht loslässt, der für mich kämpft, für mich bittet, so, der für mich baut, der eine Zukunft für mich hat in ewig. Und dieser Typ ist nicht nur ein Mensch oder ein Wesen oder was Mächtigeres als das Mächtigere, sondern er ist das absolut Mächtigste, Gott selber, der Gott der ganzen Erde. Hey, und das ist was Tolles, so. Also freu dich dran, dass Gott bei dir ist und mit dir ist. So, das ist unser Schutz. Ich bin dein Ehemann, Herr der Herrscher. Ne? Ein Titel, den Jesus für sich selber beansprucht in der Offenbarung. So, Vers 6. Denn wie eine verlassene und im Geist bekümmerte Frau wird der Herr dich rufen. Wie die Frau der Jugendzeit, wenn sie verstoßen ist, spricht dein Gott. Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit werde ich dich sammeln. In überwallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht von dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Und Gott musste das tun, uns verlassen und sich verbergen, unsichtbar werden, unhörbar werden. Ich musste zu Weihnachten drüber nachdenken, weil Jesus ist geboren, aber um zu sterben, das war so dieses Jahr mein Bild irgendwie vom Weihnachten. So, eigentlich habe ich dieses Jahr zu Weihnachten gar nicht die Geburt gefeiert, sondern eher den Tod. So, die Geburt war nur Mittel zum Zweck, er musste geboren werden, um zu sterben. So. Aber Jesus ist nicht geboren, um geboren zu sein. So ist Quatsch. Ja. Und da musste ich drüber nachdenken, als ich meinen Kindern erzählt habe, so von Jesus, dass Gott und sein Plan ist, nicht eine Welt zu machen und Tiere und Pflanzen, sondern sein Wille, sein Plan ist, sein Ziel, das sind wir. Und damit es uns gut geht, macht er die Erde und so viele Pflanzen, Gerüche, Düfte, Töne, ne? Gibt sich so viel Mühe und macht alles schön und das ist Eden. Diese wunderbare, perfekte Welt. Nur Frieden und Harmonie. Ne? Nichts, was dich sticht, nicht was dich beißt, nicht was dich wirkt oder sonst was, sondern du rennst da düdelüdü durch einen Dschungel so und nichts passiert. Ne? So, ich finde das so schön. So, da ist der Löwe da und du machst Hi Putschi so, und gehst weiter. Ne? Nichts passiert. So, da ist der Waschbär da und du kannst mal einen Arm nehmen und der beißt nicht. So, ne? Ich meine, alles war perfekt, aber das hat Gott nicht gereicht, weil, ich meine, er ist ein guter Ehemann und er gibt seiner Braut nur das Beste. Ne? Er macht nochmal an diesem perfekten Ort, schafft er nochmal einen perfekteren Ort für uns, einen Garten. Ne? Da draußen ist alles wunderschön, aber wenn du Gärtner bist und du machst dir einen Garten und hast alle Möglichkeiten, da steht alles am richtigen Platz, alles perfekt. Ne? Das ist nochmal so wie ein selbstgemachter Blumenstrauß nochmal. Ne? So ein. Und er macht diesen Garten und sagt, da, das wird eure Wohnung, euer Wohnplatz. Wie schön muss es da gewesen sein, ne? Im Garten Eden. Und wir Menschen, wir waren da und wir waren nicht zufrieden. Wie immer. Schade, oder? Und Gott stand da so und wir haben uns nicht entschuldigt. Sondern wir wollten unseren Hunger nach uns selbst verstecken. Ne? Und weitergierig sein. So ein, weißt du, aber Gott sagt, jetzt muss ich euch verlassen. So. Weißt du, und das ist schade, weil wir haben Gott verlassen. Ne? Aber es ist so schön, weil er sagt hier, für ihn war das nur ein kurzer Augenblick. Er musste uns verlassen oder wir ihn. So ein, und er musste kurz still werden und unsichtbar. Aber sein Ziel war, dass wieder alles gesund wird. Ja. Und ich finde es so schön, weil wenn ich mir vorstelle, meine Frau wäre untreu, ja, ich nehme das Beispiel, ich wäre, nein, kann ich nicht, so, aber meine Frau wäre untreu, das würde mich so verletzen und in dem Moment, wo sie mir untreu ist und ich das merke, würde ich nicht dran denken, wie bekomme ich sie wieder zurück, glaube ich. Also ich bin sehr, nee, würde ich nicht. Ne? Ich wollte denken, wie komme ich am schnellsten weg? So, ne? So ein. Aber Gott, bei ihm ist es halt anders. Ne? So ein. Er sitzt da und er überlegt sich schon den Plan. Ich weiß, wie ich dich wieder zurückkriege. Weil er muss ja gerecht bleiben. Er kann nicht einfach sagen, ach, vergiss es, ist nicht passiert. Weil es ist passiert. So ein. Aber er schafft einen Weg und bleibt gerecht und macht uns gerecht. So ein. Er liebt uns. So ein. Wenn du noch nicht bei dem Schöpfer bist, dann geh schnell zu ihm. Er wartet. Zum Vers 9. Und das soll mir sein wie die Wasser Noahs. Denn wie ich geschworen habe, dass die Wasser Noahs nie mehr die Erde überfluten sollen, so habe ich geschworen, dass ich nie mehr über dich zornig werde, noch dich schelten werde. Der Gottlose heute, der nicht von neuem geboren ist, der steht unter dem Zorn Gottes und Gott ist zornig. Deswegen wird Gott auch richten. So, irgendwann wird die Zeit kommen, wo wir entweder sterben, weil unsere Zeit abgelaufen ist und dann stehen wir vom Schöpfer und er ist zornig. So, und wir können diesen Zorn nicht mildern. So, oder Jesus kommt wieder. Das kann nächste Woche sein. So, ne? Da muss ich noch nicht mal alt werden oder sterben, so, sondern wenn Jesus kommt, nimmt er uns nach Hause. So, und auch da stehen wir vorm Schöpfer und er ist zornig. So, ne? Aber durch diesen neuen Bund ist es hinfällig geworden. So, Gott guckt nicht mehr zornig. So, weil er sieht ja seinen Sohn. Ich habe Jesus angenommen und ich weiß vom ersten Tag, da bin ich so glücklich, nicht vom ersten, sondern auch von relativ früh, wenn Gott mich anguckt, selbst in meiner schwächsten Schwachheit, so ein, er lächelt, er guckt nicht mehr zornig. So ein, ich bin gerichtet, ich bin zu Jesus gekommen, habe gesagt, Jesus, dann töte mich. Jesus ist gestorben, um uns zu töten. Ne? Und das ist das Schöne, weil er tötet mich so ein, und schenkt mir ein neues Leben. Das ist wie ein Schmetterling. Ich meine, du hast da diese hässliche Raupe, ne, die frisst den ganzen Tag und sieht nicht schön aus. Und dann puppt die sich ein und auf einmal stirbt die und es wird was ganz Neues. Ne? Ein Schmetterling, wunderschön. Eine ganz andere Kreatur. Und trotzdem ist es dasselbe. Ne? So ein, weißt du, so ist es mit uns. So ein, dieses neue Leben ist was Herrliches. Ne? So ein, und da, wo ich eine Raupe sehe, in meiner Wohnung zum Beispiel, und denke, oh, so ein, ne? So, so würde ich nie gucken, wenn ein Schmetterling vorbeifliegt. So, ne? Wunderschön und herrlich. Und so ist es ungefähr mit Gott. Er guckt dich an zu jeder Minute und jeder Sekunde und lächelt. Weil er nicht mehr diesen Spalt sieht, sondern Jesus, seine Gerechtigkeit. Und das müssen wir auch verstehen und das müssen wir wissen. Ansonsten können wir nicht ruhig sein, wenn es schwer wird. Aber Gott sagt, wir sollen ruhig sein in ihm. Du Elende, Sturmbewegte, Ungetröstete. Ja? Vers 7. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. Habe ich gerade gesagt. Vers 11. Du Elende, Sturmbewegte, du Ungetröstete, siehe, ich will deine Steine in Bleiglanz legen, was immer das ist, und deine Grundfesten mit Saphiren bauen. Ich will deine Zinnen aus Rubinen machen, deine Pforten aus Karfunkeln und alle deine Grenzmauern aus köstlichen Steinen. Lebkuchenhaus oder sowas. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt und der Friede deiner Kinder wird groß sein. Das hat Jesus gesagt. Hat den Vers hier genommen in Johannes 6, Vers 45. Die Kinder werden vom Herrn gelehrt. Ne? Und er verbindet das mit dem Heiligen Geist, der uns lehrt. Ne? So ein, und das ist so schön, oder? Ich meine, Gott lehrt uns jetzt. Das heißt nicht, wir brauchen nicht Gemeinde oder jemand, der uns Rat gibt oder sonst was, aber wir haben den besten Lehrer. Aber auch das muss man glauben. Und ich kenne viele Christen, die das nicht annehmen wollen für sich. Und das ist schade. Der erste Griff ist zum Einfachen, zu dem, was ganz simpel ist, zu dem Wissen von anderen. Und sie studieren und sie lesen und sie gucken und wenn sie irgendwas nicht verstehen, dann holen sie sich noch mehr, aber ist so schade. Ich meine, das Beste, was man doch machen kann, ist zuallererst zu dem besten Lehrer zu gehen, der persönlich alles erklärt. Ne? So, aber das muss man glauben, dass der Heilige Geist lehrt. Ich glaub's. So, und ich wurde nie enttäuscht. Vers 14. Durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet werden. Ne? Unsere Gerechtigkeit, wissen wir, wer uns fest gründet, Jesus. Du wirst fern sein von Bedrückung, denn du brauchst dich nicht zu fürchten. Und von Schrecken, denn er wird nicht zu dir nahen. Siehe, sie mögen sich wohl zusammenrotten, aber es geht nicht von mir aus. Wer sich aber gegen dich zusammenrottet, der wird an dir zu Fall kommen. Siehe, ich habe den Schmied gemacht, der das Kohlenfeuer anbläst und eine Waffe hervorbringt nach seinem Handwerk. Und ich habe auch den Zerstörer gemacht, um zu vernichten. Haben wir gesehen, zum Beispiel durch das Reich Babel oder Mesopotamische Reich oder sonst wer. Die Römer, ne? Gott hat hier mehrmals gesagt, so, das ist mein Werkzeug. Ich benutze das, um euch zu läutern, um euch wieder zurückzubringen. Ne? So, weil ihr sonst von mir komplett weggehen würdet. Also bringe ich schlechte Zeiten, so dass ihr nachdenkt wieder und euch besinnt und zu mir kommt. Ne? So wie Gott das auch bei uns macht. Ne? Wen Gott liebt, den züchtigt er. Und würde es dir immer gut gehen, egal wie dein Herz aussieht, würde es immer leicht sein und immer fröhlich und schön und heiter und alles nach Plan laufen, so dann würde Gott dich nicht lieben. Oder du liebst Gott, deinen Nächsten und dich selbst mit der göttlichen Agapliebe. Dann braucht er dich nicht zurechtzuweisen. Ne? Aber ich kenne mich, so mein Ego. Ne? Ich will groß sein. Jeder von uns will das irgendwie. Ne? Und ich bin so dankbar dafür, dass Gott mich liebt. Ich merke es bei meinen Kindern. Erst seit ich Vater bin, weiß ich, was Zucht bedeutet. Ne? Bevor ich selber Vater wurde, war für mich Zucht Gewalt. Ne? Wenn ich nicht spure oder es nicht so mache, wie es gefordert ist, dann werde ich zu Recht gewiesen, ne? Gezüchtigt. Durch Angst und durch Gewalt, damit ich gehorsam werde. Ne? So kann man niemanden demütigen. Ne? Auch Gott sagt, er demütigt uns, um uns dann zu erhöhen. Ne? Aber seit ich Vater bin und dank Jesus, der mir zeigt, wer ein guter Vater ist, verstehe ich, dass Zucht nicht Gewalt ist, sondern dass Zucht einfach nur Erziehung bedeutet. Und ich stehe da oben und ich habe meine Kinder vor mir und ich weiß sie zurecht, ich beschütze sie, ich korrigiere sie. Ne? Weil ich weiß, oh Mann, das nimmt ein schlimmes Ende. Oder du wirst mal ein echt schlechter Charakter. Ne? Also versuche ich das Beste reinzubringen, was ich kann. Und das ist Zucht, eine Korrektur. Dass ich meinen Kindern eine Grenze gebe und sage, das darfst du, das andere ist hier nicht erwünscht. Ne? Und das ist gut. Würde ich das nicht tun, wären mir meine Kinder scheißegal und ich wäre kein guter Vater. Ne? Aber ich möchte ein guter Vater sein, also nehme ich das Amt an. Und Gott ist ein besserer Vater. Ne? Und er weiß genau, was wir brauchen. Er weiß genau, was wirklich gut ist. Er lebt außerhalb der Zeit. Er weiß genau, wie es enden wird. Und er kennt dich individuell. Deswegen gibt er auch jedem von uns ein anderes Gesetz, einen anderen Zaun, eine andere Reichweite. Jeder von uns hat andere Freiheiten und andere Grenzen. Ne? Warum? Weil Gott genau weiß, wo wir enden, wenn wir seine Grenze verlassen, die er uns gibt. Deswegen ist es so wichtig, dass wir auf den Heiligen Geist hören. Und nicht auf die Christen, die uns sagen wollen, wo unsere Grenze ist. Er ist ein guter Vater. Vers 16, siehe, ich habe den Schmied gemacht und es kam auf Vers 17. Keine Waffe, die gegen dich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und alle Zungen, die sich gegen dich vor Gericht erheben, sollst du schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit, die ihnen von mir zuteil wird, spricht der Herr. Das Erbe und die Gerechtigkeit kommt nur von ihm. Das ist Gnade. Eigentlich wollte ich heute noch 55 machen, aber wir lassen es besser. Herr, ich danke dir für deine Liebe und dass wir in deinem Plan sicher stehen und fest, dass wir glauben müssen und annehmen. Und das, ja, du sagst, wer dir glaubt, ist glückselig. Ja, ich glaube, dass ich errettet bin. Ich glaube, dass du mein Lamm bist, das freiwillig für mich geschlachtet wurde, Herr. Und ich nehme dich an, jeden Tag aufs Neue. Aber ich glaube noch mehr, Herr. Das ist nicht alles. Ich glaube auch an das neue Leben, an dieses Neugeborensein, an diesen Weg, den du hast, an an den Plan, den du für mich jetzt hast, Herr. Und ich will dir auch da glauben und im Glauben wachsen, Herr, dass du jeden Tag lebendig bist und jeden Tag da bist und jeder Tag voll ist mit dir, Herr. Ich möchte an Sieg glauben und ich möchte an deine Kraft glauben, Herr. Ich danke dir für all das, was du bist, für all das, was du tust. Herr, ich möchte dich anbeten mein Leben lang. Und ich bitte dich, dass du jeden Einzelnen segnest heute und dass du ja, zu uns redest, Herr. Jeden in dem Bereich, wo es braucht. Und ich danke dir, dass du das machst, Herr. Denn du bist treu. Amen.